bin da so alles durchgegangen und habe dann einen Leserbrief aufgemacht. Da war ein Foto von einem Chilenen drin und der hatte so 3-4 Hefte in der Hand. Man ist immer wieder konfrontiert worden damit, dass die Leute auf den absurdesten Wegen an dieses Heft gekommen sind und sich daran erfreuen konnten.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne, Jakob Töne macht noch Urlaub. Das Jahresende naht. Und was ist dieses Jahr nicht alles passiert? 2018 ist vorbei. In diesem Jahr ist der Electronic Beats Podcast aus dem Boden gewachsen. Und was soll ich euch sagen? Das ist tatsächlich schon die 10. Folge der 2. Staffel und somit auch die letzte Folge der 2. Staffel. Aber keine Sorge, wir machen im nächsten Jahr mit einer 3. Staffel weiter. Außerdem ist dies eine ganz besondere Folge, denn wir sagen Tschüss, Groove. Die Groove, das Magazin, Printmagazin für elektronische Musik, ist nach 30 Jahren Geschichte. Die Printausgabe wird eingestellt, online geht es zwar weiter, dennoch geht eine große Ära zu Ende nach 175 Ausgaben. Und genau deshalb sprechen wir heute, oder beziehungsweise ich, mit Heiko Hoffmann und Thomas Koch alias DJT. Thomas Koch hat damals vor 30 Jahren, also 89, die Groove ins Leben gerufen und Heiko Hoffmann, der war seit 99, also knapp 20 Jahre, der Chefredakteur des erfolgreichen Magazins. Bevor wir aber in das Gespräch mit DJT und Heiko Hoffmann eintauchen, möchte ich euch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, nämlich Magenta TV. Das ist das TV-Programm bzw. Angebot der Telekom zum Fernsehgucken, entweder zu Hause am Fernseher mit 75 TV-Sendern, davon 45 in HD, oder auch für das TV-Erlebnis unterwegs, für uns mobile Menschen, die wir von A nach B ständig reisen und dabei unterhalten werden möchten. Ihr kennt die Ausspielmöglichkeiten, das sind eure Smartphones oder Tablets oder Laptop. Denn mit Magenta TV könnt ihr kostenlos Filme und Serien runterladen und dann später einfach anschauen. Weitere Informationen und die Preise zu Magenta TV findet ihr in unseren Shownotes, also da einfach mal reinklicken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Heiko Hoffmann, DJT und mir. Ich sage Hallo zu Heiko Hoffmann und Thomas Koch.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Ich habe extra die 175 mitgebracht. Die letzte Groove-Ausgabe nach 30 Jahren geht eine Ära zu Ende. Eine der wichtigsten, wie ich finde, meine eigene Meinung, Zeitungen, Zeitschriften, Musikzeitschriften für den elektronischen Musikbereich, die ihr beide, naja, sehr wichtig mitgestaltet habe, beziehungsweise Thomas, du hast sie sogar gegründet und Heiko, du warst 20 Jahre Chefredakteur und somit in sehr wichtiger leitenden Funktion. Wie ist denn das so, dann die allerletzte Ausgabe in den Händen zu halten? Habt ihr zu Hause auch noch so jeder ein Exemplar und guckt da mal traurig durch?
Naja, das war jetzt eine sehr emotionale Phase, seit Heiko zu mir kam, tagsüber mich anrief und sagte, er muss mal kurz vorbeikommen, was normalerweise nicht stattfindet. Mhm. Ich dachte schon, was könnte er meinen? Was kann es Wichtiges geben? Und dann hat er mir das Privileg zukommen lassen, als einem der Ersten die frische Nachricht zu überbringen, ein paar Wochen bevor das dann die Runde machte, auch auf Facebook und so weiter. Gab ja dann einen Zeitungsartikel, der Redaktion zuvor kam, sozusagen, das selber zu announcen. Dann waren sie gezwungen, so ein bisschen schnell nachzuschießen. Normalerweise hättet ihr es, glaube ich, noch ein paar Tage später gemacht, ne? Und das war jetzt schon nochmal für mich sehr emotional für ein paar Wochen. Da lief nochmal der ganze Film ab von der ganzen Geschichte von damals, die für mich ja sehr bewegt war und auch mit vielen Höhen und Tiefen. Da wird nicht nur ein Magazin zu Grabe getragen, beziehungsweise die Printausgabe davon, sondern auch eine Form des Journalismus, den es eigentlich kaum mehr in der Form gibt, ja, wie ihn das Groove-Magazin gemacht hat.
Und dass das jetzt hier die vorliegende Ausgabe, die letzte Printausgabe sein würde der Groove, das war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Also es war klar, dass das endlich ist, aber dass das jetzt wirklich die letzte Ausgabe ist, das wurde recht kurzfristig beschlossen. Das heißt, wir waren schon eigentlich mitten in der Planung für die Ausgabe und für mich war das jetzt auch ein besonderes Gefühl, weil ich die Ausgabe mitgeplant habe und einen Auftrag gegeben habe, dann aber den letzten Monat, als sie fertiggestellt worden sind, gar nicht mehr bei der Groove gearbeitet habe, schon in einem neuen Job bin. Und das heißt, als ich die dann zum ersten Mal in den Händen halt, war es halt zum einen ganz vertraut und zum anderen aber auch, also die Artikel habe ich da zum ersten Mal gelesen und normalerweise wäre ich halt der Erste, der die liest. Und deswegen war das für mich auch eine, ja, selbst eine ganz seltsame Situation.
Thomas, 89 hast du die Groove in Frankfurt gegründet und Heiko seit 99 Chefredakteur. Wie würdet denn ihr so generell das letzte Jahr beschreiben? Ich weiß, du bist schon ganz, also ich zeige hier gerade auf Thomas. So, ich weiß, du bist schon eine ganze Weile raus aus dem Groove-Geschäft. Mhm. Dennoch, wie hast du da noch viel mitbekommen, auch von den immer schwieriger werdenden Zeiten, was halt so das Finanzieren einer solchen Zeitschrift angeht?
Ja, ich bin natürlich gerade Heiko und Thilo, den beiden Hauptredakteuren, mit denen ich ja das Magazin an den Piranha Media Verlag verkauft habe. Also wir hatten immer eine sehr große Nähe noch und ich habe mir ab und zu mal was erzählen lassen, aber von den Einzelheiten auch der wirtschaftlichen Situation habe ich jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Ich habe jetzt kürzlich das erste Telefonat mit dem Alexander Lacher geführt seit 2005, 2006 oder so, der Verlagsleiter, und habe mir kurz auch von seinen Visionen erzählen lassen, wie er jetzt mit online weitermachen will. Ja, aber so nah war ich jetzt da nicht mehr dran die letzten Jahre.
Heiko, wie war dein Jahr?
Na, also das war ziemlich intensiv. Weil uns halt schon klar war, aber das geht jetzt nicht erst seit diesem Jahr so, sondern auch schon in den ganzen letzten Jahren, dass halt das Umfeld für ein Printmagazin und noch dazu von einem unabhängigen Verlag immer schwieriger wird. Und das hat zum einen was mit der Anzeigensituation zu tun, das hat aber auch mit dem Vertrieb zu tun und mit ganz vielen äußeren Faktoren, die vielleicht dem Leser gar nicht so klar sind. Und das ist schon, dieses Umfeld war schon in den letzten Jahren immer schwierig und dieses Jahr hat sich das halt zugespitzt.
Mhm. War das dann auch erst in diesem Jahr klar, dass ihr irgendwann zumachen müsst, also zumachen im Sinne von das Printmagazin einstellen?
Ja,
ja,
also das war tatsächlich eine Entscheidung der letzten Monate.
Ja.
Wenn ich da einhaken darf kurz, weil mir das tatsächlich nicht klar ist. Würdest du sagen, dass tatsächlich jetzt kürzlich sich diese Groove-spezifische Situation, also auf das Heft selbst gesehen nochmal sich das verschärft hat, oder war es im Grunde eine sehr gleichbleibende Situation schon die ganzen letzten 6, 7, 8 Jahre oder seit dem Verkauf eigentlich und kam jetzt im Grunde dann im Falle Piranha Media Verlag halt diese anderen nicht planbaren Faktoren dazu, dass ja sozusagen Geldquellen weggebrochen sind, oder?
Genau.
Ja.
Also es war halt eher so, dass jetzt außerhalb von Sachen, die die Groove hätte beeinflussen können, Sachen weggefallen sind. Also zum Beispiel, dass es eine kürzere Verweildauer von Heften am Kiosk gibt. Man kann als 2-Monats-Heft nur noch 1 Monat lang an einem Kiosk verkauft werden. Das heißt, die Hälfte der Zeit bricht eigentlich weg. Und dann sind auch noch andere Erwerbsquellen des Verlags mit anderen Titeln, die der macht, weggebrochen, was sich dann auch praktisch auf uns ausgewirkt hat. Und das waren alles Faktoren, die man jetzt nicht hätte planen können oder vorhersehen können.
Das heißt, das, was jetzt viele in die Situation reininterpretieren, also Intro weg vor kurzem, Specs und Groove weg, das ist jetzt kein Phänomen so gesehen, was jetzt gerade erst die letzten Monate.
Ich meine, das Zeitschriften- oder Zeitungssterben ist ja schon lange umtriebig. Wie gesagt, es war abzusehen, dass es kommt, aber trifft es dann einen doch noch so emotional hart, weil das Baby quasi flöten geht, oder?
Ja, und wahrscheinlich wird mich das auch in Zukunft eher nochmal richtig treffen, wenn ich das realisiert habe, weil momentan waren wir einfach so sehr damit beschäftigt, noch das Heft zu machen. Ich arbeite jetzt bei Beatport und habe da auch wahnsinnig viel zu tun, und ich glaube, so dieses richtige Realisieren, was da wegbricht oder was nicht mehr da ist, das wird erst noch kommen.
Ja, ich habe mich mit diesen Fragen dadurch erstmal auseinandergesetzt, richtig, dass die Beschäftigung mit diesen Fragen, die man sich dazu stellen kann, was da eigentlich wegbricht oder schon in den 10, 15 Jahren schrittweise weggebrochen ist, das ist mir jetzt alles erst klar geworden. Und da hatte ich schon dran zu beißen in einem oder anderen Augenblick, ja.
Kommen wir doch mal genau ans andere Ende, nämlich an den Anfang der Groove. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt, das überhaupt anzufangen?
Ganz am Anfang stand die Leidenschaft für die Musik, also insbesondere Dance Music. Das war ja so ein feststehender Begriff damals, Dance Music. Und dann gab es auch Eurodance Ende der 80er. Und es war ja alles noch nicht so zersplittert und diversifiziert. Und als DJ hat man, wenn man 6 Stunden irgendwo in einem Club aufgelegt hat, Ende der 80er, noch alle Stile querbeet gespielt, die irgendwie tanzbar waren. Und der erste Gedanke für das Magazin war eigentlich, also na, die Motivation kam eigentlich daraus, ich möchte ein Magazin für meine eigenen Bedürfnisse machen. Und irgendwie war mir intuitiv klar, dass ich diese Bedürfnisse mit sehr vielen anderen teile. So ein Grundgedanke war, dass Charts immer wichtiger werden würden zur Orientierung für den Konsumenten. DJ-Charts, auch Charts von Plattenläden damals. Und das stand dann auch im Zentrum der ersten Ausgaben. Da war dann ein großer Anteil der Seiten, waren nur Charts von DJs und Plattenläden. Und am Anfang war es ja gedacht als regionales Magazin fürs Rhein-Main-Gebiet mit regionalen Service-Rubriken auch, also für Veranstaltungen und die Party-Zone, die dann schnell eingeführt wurde als Reviews für die ganzen Veranstaltungen in Clubs und so weiter und Konzerte. Und ja, dann hat sich das so eigendynamisch entwickelt und dann gab es so verschiedene wichtige Entwicklungsschritte. Zum einen zu sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr so der edgy, gemischte Dance-Warenladen, sondern wir schmeißen Black Music raus und konzentrieren uns ganz auf elektronische Musik.
War das so ein bisschen der Zeitgeschichte geschuldet, weil dann die Mauer fiel und Techno einfach so einen großen Stellenwert bekommen hat, dass ihr gesagt habt, okay, wir konzentrieren uns auf Techno und House?
Es war sowohl eine sehr persönliche Entscheidung von mir, weil mein eigenes Interesse sich von meinen alten musikalischen Leidenschaften in afroamerikanischer Musik und allen Richtungen, die es da so gab, hin zu elektronischer Musik. Und es hat aber auch total Sinn gemacht, sich zu spezialisieren.
Thomas, ich wollte nur kurz einschreiten, weil ich hier weiß, du meinst das nicht so, aber du stellst gerade so eine Unterscheidung auf zwischen Black Music und elektronischer Musik. Ja. Und das ist ja überhaupt gar kein Widerspruch. Und auch House und Techno sind ja schwarze Musik.
Ja. Und das, du meinst halt sowas wie Hip-Hop, R&B, sowas.
Ja.
Wie hat sich denn das Nachtleben auch in Frankfurt nach dem Mauerfall verändert? Hat man da auch eine Veränderung gemerkt, ist eher die Frage. Hat sich die Clubstruktur, die Ausgehensweise oder ist das alles sehr viel später erst nach Frankfurt gekommen?
Es wurde ja dieses Jahr groß 30 Jahre Techno gefeiert, was ich historisch leicht bedenklich finde. Die große Revolution in der Clubkultur, die gab es Ende der 80er. Im Zusammenhang auch mit Auftauchen von neuen Drogen, hauptsächlich Ecstasy. Das war ja ein ganz großer Katalysator für diese Kultur. Und in meinen Augen hat dann eigentlich, da gibt es halt so verschiedene historische Perspektiven, hat eigentlich das, was wir heute immer noch Techno als Überbegriff nennen, das hat eher Anfang der 90er dann in Europa angefangen, würde ich sagen. Und ich würde das auf 90, 91 datieren eher.
Ja. Das heißt, wir feiern dann in 2-3 Jahren nochmal 30 Jahre Techno, aber richtig, ne?
Genau, aber zu deiner Frage, also die große, es gab ja diesen Second Summer of Love 1988, wo dann Acid House europäischer Prägung irgendwie hauptsächlich von London in die ganzen
Manchester
anderen House. Europäischen Metropolen geschwappt ist und das hat auch Frankfurt diese Welle dann getroffen und hat da im Nachtleben alles verändert. Und 2-3 Jahre später ging dann eigentlich, war so ein bisschen die Love Parade 91, war so der Startschuss der deutschen Techno-Szene, wo sich alle getroffen haben und dann ging es überall gleichzeitig los.
Das Magazin war lange kostenlos. Das muss man ja auch erstmal schaffen, auf den Markt zu bringen, auf die Beine zu stellen. Wie lief denn das früher so ab im Print-Business, dass man so eine Zeitschrift tatsächlich kostenlos verteilen konnte?
Dass man das konnte, weil man es konnte. Nee, ich weiß gar nicht mehr, warum ich eigentlich diese Entscheidung getroffen habe, ganz ehrlich gesagt. Ich wollte eine große Auflage haben und wollte von Anfang an die größtmögliche Reichweite und habe dann gesagt, okay, dann verteilen wir das halt frei. Und am Anfang waren ja, ne, da haben Friseurläden inseriert, Plattenläden, Klamottenläden, als es eben noch regionaler war. Und dann ein paar Jahre später sind die natürlich alle weggefallen, dieser Einzelhandel, und dann, ja.
Ein kostenloses Heft hat ja auch einen ganz großen Vorteil, zumindest im Bereich so des Nachtlebens und der Ausgehkultur, nämlich dass man das Heft an den gleichen Orten finden konnte, wo man auch die Flyer findet oder in den Club selbst. Das heißt, man musste die Leute gar nicht dazu bringen, an einen Kiosk gehen, um das Heft zu holen, sondern da, wo sie eh die Sachen, die Informationen mitgenommen haben oder wo sie ausgegangen sind, konnten sie dann auch das Heft finden.
Und dadurch hat sich dann, also auch mal auf die Regionalität zu kommen, es hat sich absolut rentiert, wenn dann halt kleine Läden inseriert haben, weil sie halt so weit verbreitet ausgelegt waren, Werbung hatten.
Ja.
Das kann man sich halt heute so kaum noch vorstellen, ne?
Ja, man kann sich auch kaum noch vorstellen, was damals noch für Budget ausgegeben wurden auch Major-Plattenfirmen zum Beispiel. Und so.
Sag mal eine Zahl.
Naja, wir hatten im Jahr 2000 hatten wir, und ab 2001 war ja dieser Knick in Teilen der deutschen Wirtschaft. Das war damals, ist die erste Dotcom-Blase geplatzt, und es waren noch so ein paar andere kleine Faktoren, die zusammenkamen. Ich glaube, rückblickend auch, dass die Währungsumstellung auch ihren Anteil daran hatte, auf eine Art, der mir aber schwerfallen würde zu erklären. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Du wolltest 2000 sagen, ich habe es hier zu stehen, halbe Million D-Mark Anzeigenumsatz.
Genau. Das kann man sich wirklich
pro nicht Ausgabe vorstellen.
Ja, das war die Spitzenausgabe mit dem Philadelphia Special.
Ja.
Fast 200 Seiten.
Eine Zeitschrift, fast 200 Seiten.
So ein Nischenmagazin, ja. Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar,
War dir das denn damals schon klar, dass das eine längere Reise wird? Warst du so ein Visionär, dass du dachtest so, ich mache so ein Magazin und das wird das Wichtigste auf dem Markt in dieser Nische?
Nee, diese Sicherheit hatte ich nicht. Aber irgendwie hatte ich diese, wie eben schon gesagt, Sicherheit, dass ich da was schaffe, was die Bedürfnisse von vielen abdeckt. Und wie lange das dann dauern würde und wie lange ich da dabei bleiben würde und dass es dann irgendwann mal eine 100.000er Auflage mit Vertrieb in allen deutschsprachigen Ländern und noch ein bisschen Holland geben würde, das hätte ich mir nicht erträumt in den ersten Jahren.
Jetzt kommen wir mal zu dir, Heiko. Ihr musstet euch ja irgendwann mal kennenlernen, aber vorher, bevor du das erzählst, hoffentlich, möchte ich gerne wissen, wie eigentlich deine Liebe zur elektronischen Musik entstanden ist. Gab es so einen Initialmoment oder war das auch eine Reise?
Naja, eigentlich kam das bei mir durch so einen Pop-Moment, nämlich durch Depeche Mode. Und das war, also das erste Konzert, bei dem ich war Michael Jackson, der vom Reichstag in Berlin gespielt hat. Irgendwann 1986 oder 87. Und das zweite Konzert war in Berlin ein Depeche Mode-Konzert. Und da war ich 16 oder 17 Jahre alt und da hat so eine belgische Electronic Body Music Industrial Band als Vorgruppe gespielt, Front242. Und bis dahin hatte ich überhaupt mit so Subkultur, Underground-Musik hatte ich nicht viel am Hut. Also noch ein Jahr vorher hatte ich Michael Jackson gehört und dann wurde mir erst klar, dass es total viel Musik gibt, die man gar nicht im Radio hört oder die einem nicht so zugeflogen kommt. Und dann habe ich mich dafür total stark interessiert und das war alles also sehr stark halt elektronische Musik, aber jetzt eher nicht in der House- und Techno-Tradition. Und dann war es bei mir so mit nach dem Mauerfall, dass so Clubs wie Tresor aufgemacht haben und dass es so die zweite Welle an Detroit-Techno gab, belgischen Techno. Das war dann die Musik, die ich so total wo es so Klick gemacht hat. Ich hatte dann vorher auch schon eher so harten Hip-Hop wie Public Enemy fand ich auch schon toll. Oder so Gitarrenrockmusik, die sehr auf den Sound fokussiert ist, wie My Bloody Valentine. Und für mich hat dann so Techno mit einer ganz eigenen Energie da so verschiedene Sachen auch zusammengebracht und dann natürlich auch mit der Erfahrung des Ausgehens in Berlin.
Und dann habt ihr euch in Berlin kennengelernt, weil Thomas, du hier aufgelegt hast? Oder wie habt ihr euch getroffen? Wie kam es dazu?
Nee, das war über die Doris Volk?
Ich glaube, das war eigentlich eher so eine arrangierte Hochzeit. Also wir kannten uns nicht großartig vorher.
Nee, überhaupt
sondern,
nicht. Ich hatte noch nie was gewusst von deiner Existenz. Aber kam das durch die Doris?
Nee, das war durch Sascha Latzenbad.
Ah, Sascha, ja, klar.
Der ein ehemaliger Redakteur von einem anderen Magazin, nämlich Frontpage war. Mhm. Und ich hatte schon damals als Journalist gearbeitet, war gerade mit meinem Studium fertig und hatte die Groove auch schon in den letzten Jahren davor immer gelesen, habe aber nie für die als Autor gearbeitet. Und dann war eine Situation, dass Thomas einen neuen Chefredakteur oder eine neue Redaktionsmannschaft brauchte, einen Freund von mir, Sascha, mir empfohlen hat. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und geguckt, ob wir uns das gegenseitig vorstellen konnten. Und das konnten wir.
Genau, ja, ich weiß, dass Sascha dann da auf jeden Fall dran beteiligt war. Aber ich hatte so eine Tour gemacht durch ganz Deutschland, weil ich quasi im Verborgenen vor der alten Redaktion während der Produktion zu einem Heft heimlich eine neue Redaktion suchen musste. Da bin ich dann immer abends nach Büroschluss, habe ich mich in die Flieger gesetzt und bin nach München, Köln, Hamburg, Berlin geflogen und habe nach neuen Leuten gesucht. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich habe zumindest eine Mannschaft zusammen, Thomas und Nick Höppner, Thomas ehemals auch Spex, habe ich dann, ja, in Teilen der alten Redaktion musste ich dann gehen lassen. Das ist eine Geschichte für sich, ja. Und dann ein Heft später kam Heiko dazu und wurde dann der neue Chefredakteur.
So von so einem freien Journalist zum Chefredakteur, das ist aber auch nicht schlecht, oder?
Ja, aber es hat auch gerade genau gut gepasst. Ich war mit meinem, ich hatte in Philadelphia studiert, war gerade fertig mit dem Studium und hatte eher gedacht, dass ich die freie Tätigkeit jetzt mal auf andere Bahnen lenken könnte. Und dann hat es gut zusammengepasst. Und mit dem Nick Höppner, der heute Resident DJ in der Panorama Bar ist, haben wir dann auch gleich am Anfang echt gut zusammengearbeitet.
Ja. Und dann wurde das Berliner Büro aufgemacht, oder?
Naja, dann muss man dazu sagen, dass ich den Job zwar toll fand, aber Frankfurt schrecklich. Und ich bin in der Anfangszeit, genauso wie Nick, eher von Hamburg nach Frankfurt, ich von Berlin nach Hamburg gependelt und nach der Produktionszeit dann wieder zurück. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ist ja alles gut und schön, aber in Frankfurt so dauerhaft, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass das so Ende der 90er Jahre gerade eine Zeit der Umwälzung war, wo ganz viele Leute dann nach Berlin gezogen sind und auch in Berlin ganz wesentliche musikalische Impulse da herkamen. Also es gab zum Beispiel auch Frankfurter Plattenfirmen wie Perlon zum Beispiel, die nach Berlin gezogen sind. Und dann gab es halt auch so Musik, die international dann auf einmal sehr beachtet wurde von Labels wie B-Pitch Control zum Beispiel oder viele Clubs, viele DJs waren dann in Berlin, wo das eh Sinn gemacht hat, in Berlin zu sein und da ein Büro aufzumachen.
Du bist ja auch irgendwann nach Berlin gekommen, ne?
Ja, das war 2005. Für mich war das dann auch eine logische Konsequenz. Ich hatte meine Jahre 2000 bis 2004, die waren ziemlich hart. Da bin ich konstant über mein Limit gegangen, so mit allem, was ich gemacht habe, weil ich habe ja dann mit allem, was mir zur Verfügung stand, versucht, den wirtschaftlichen Niedergang des Magazins zu verzögern oder aufzuhalten.
Also auch damals gab es dann wirklich schon eine Krise. Also die gibt es jetzt nicht erst in den letzten Jahren, sondern im Prinzip hat die uns in den letzten 15 Jahren begleitet.
Ja.
Also eigentlich, also diese Zahl von 2000 mit der 500.000 D-Mark Anzeigenumsatz war ja euer Peak. Und dann las ich, dass quasi von dort an bergab.
Ein paar Monate später gingen die Anzeigenumsätze in den freien Fall quasi. Ja. Das ging so schnell. Da habe ich irgendwie ständig Sparpakete geschnürt und irgendwie mir wieder Gedanken gemacht, was kann ich jetzt alles einsparen. Und dann war im nächsten Halbjahr schon wieder ein Rückgang um 30 oder 40%. Und das ging zu schnell.
Und es war dann auch, also als du das Magazin 2004 verkauft hast, ging es dann erst an den Kiosk zum Bezahlen? Ja, okay, vorher war es kostenlos bis dorthin. Ja. Okay. Konnte man damals schon so seinen Finger drauf tun, woher diese Probleme im Print kommen?
Ich hatte es ja kurz angeschnitten. Also es gab so ein paar Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft, Dotcom-Blase geplatzt. Also ein Satz, den ich in dieser Zeit dann immer wieder von Anzeigenkunden gehört habe, gerade auch von den großen Firmen war, wir haben jetzt das Budget für Print gestrichen und geben alles nur noch für Radio und TV aus. Mhm. Ja, also damit ging es dann los, dass ja, der Printbereich am ehesten dran glauben musste, ne, was die Budgets betraf.
Und es gab natürlich einen fundamentalen Wandel. Thomas hatte ja gesagt, dass am Anfang, als die Gruppe gegründet worden ist, ganz stark im Vordergrund stand, war so ein Service-Gedanke an die Leser, dass man den im Prinzip mit Ausgehtipps, Veranstaltungshinweisen, mit Charts versorgt hat, wo man erfahren konnte, was gibt's eigentlich für Musik gerade draußen, was spielen die DJs für Musik. Und diese Funktion, die brauchte ein Printmagazin dann irgendwann nicht mehr zu erfüllen. Also zum einen ist es durch Social Media dann nochmal verstärkt möglich, für Künstler direkt mit ihren Fans zu kommunizieren. Und diese Informationen darüber, was gibt es eigentlich für Veranstaltungen und was für Musik ist eigentlich da draußen. Klar, da kann eine Zeitschrift noch so eine Art Filterfunktion darstellen, aber eigentlich kann man die Informationen auch woanders herholen, da ist man nicht auf eine Zeitschrift angewiesen. Und was halt viel wichtiger geworden ist, ist so das Einordnen, das tiefere Erklären, Zusammenhänge herstellen, die Kritik. Und das sind aber alles Sachen, für die es halt schwierig ist, messbare Erfolg oder von Anzeigenseite zu bekommen. Und gerade in den letzten Jahren war es dann halt so, dass die Anzeigenbudgets wurden ja nicht geringer, aber die gehen halt an Google und Facebook und nicht mehr in Printmagazine.
Ja. Heißt das, dass ihr gar keine Möglichkeit richtig hattet, euch an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen? Also so im Radio ist es ja dasselbe, ne? Du hast halt ein altes Medium, die versuchen jetzt mit Social Media irgendwie auch ihre Hörer zu halten oder halt neu einzubinden. Also online first ist ja beim Radio inzwischen der Claim. Was ich damit meine, ist so, dass ganz viele alte, in Anführungsstrichen Journalisten, also die halt, ne, zum alten Business kommen, die neue Zeit verpasst haben, mhm, diese Digitalisierung, dieses Social Media Ding irgendwie nicht ernst genug genommen haben, als es noch möglich war, umzusteigen. Mhm. Habt ihr das genauso nicht gemacht, nicht ernst genommen und habt verpasst, umzusteigen?
Nein, ich würde sagen, ernst genommen schon, aber auf jeden Fall, ne, gibt es, wenn man jetzt über Gründe spricht, warum es die Zeitschrift jetzt als Printmagazin nicht mehr gibt, ist zuallererst zu nennen, dass es natürlich ein eigenes Verschulden jetzt erstmal ist, dass man es einfach nicht geschafft hat, von den Verkaufszahlen am Kiosk oder auch von den Anzeigenkunden das so hinzubekommen, dass ich so ein Heft tatsächlich finanzieren kann. Und da muss man sich als allererstes erstmal an die eigene Nase fassen, sowohl was die Redaktion als auch was den Verlag betrifft. Und ich glaube, da gibt es schon Entscheidungen, die entweder versäumt worden sind oder was man hätte anders machen können.
Genau, aber im Grunde hätte man auch sagen können, man setzt jetzt voll auf online und lässt sozusagen die Printversion langsam auslaufen. Das wäre auch eine mögliche Strategie gewesen. Aber
ist es ja jetzt praktisch auch. Ja, nur halt nicht mit einem sanften Übergang, sondern mit einem relativ harten.
Hat vielleicht sogar was Gutes, weil es halt mit Bang gleich viel mehr Aufmerksamkeit kreiert hat. Lasst uns doch mal kurz hier in Erinnerung schwelgen. Welches Thema ist euch bei der Groove denn besonders in Erinnerung geblieben?
Du meinst, was für ein Artikel?
Was für ein, ja, habt ihr vielleicht mal einen Trend entdeckt, der dann große Welle geschlagen hat oder ein ganz besonderes Interview mit einem Künstler gehabt? Irgendwie sowas, irgendeine schöne Erinnerung.
Ja, da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein. Eine Sache, die mir letztens erst wieder aufgefallen ist, wir hatten im Jahr, ich weiß nicht genau wann es war, vielleicht 2004, 2005, mal eine Titelgeschichte über weibliche DJs, Female Pressure, unter anderem mit Electric Indigo und Acid Maria. Und mit dieser DJ Acid Maria, die hatte mich da letztens erst wieder drauf angesprochen, wie toll für sie das damals war, weil das wurde zum ersten Mal überhaupt in den Medien so diskutiert. Und ich meine, das ist 13, 14 Jahre her. Mhm. Und sie meint, sie fand aber auch toll, dass dann in den Interviews praktisch dieses Frausein überhaupt nicht thematisiert worden ist, sondern da ging es halt um die Musik. Aber dass halt der Anlass einer war, dass man schon auch darauf hinweist, auch was es strukturell dann noch für Ungleichheiten gibt in der Szene. Und das finde ich toll, dass wir da wirklich die Ersten waren, die sowas thematisiert haben. Für mich war ein persönliches Highlight, es gibt eine schottische Band, ein Duo, Boards of Canada, die auf Warp veröffentlichen. Und die hatten praktisch ein Jahrzehnt lang immer von sich gesagt, dass sie so alte Schulfreunde sind und Kindheitsfreunde. Und dann hatte ich eins der wenigen Interviews, die überhaupt geben, mit denen gemacht und die in einem Museum in Edinburgh getroffen und habe so nachgebohrt und so, dass sie mich dann irgendwann gebeten haben, doch das Mikrofon mal auszuschalten und sie müssten jetzt erstmal was miteinander besprechen. Und dann haben sie danach meint, so, jetzt kannst du wieder anmachen. Und übrigens, was wir sagen wollten, wir sind eigentlich Brüder. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund sie das in der Zeit davor immer verborgen hatten, aber das war so praktisch so für mich so ein kleiner Coup, dass sie das in dem Interview dann offenbart hatten. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch immer noch, ich habe jetzt in der ganzen Zeit bei der Groove, ich glaube, 4 Interviews mit FX-Tönen gemacht und die waren auch jedes Mal immer sehr besonders.
Ja. Hast du da auch so Fan-Momente?
Ja, ja. Also und da gibt es auch Momente, wo man wirklich völlig desillusioniert danach ist und denkt, was ist das eigentlich für ein Idiot? Und es gibt aber auch andere Momente. Und, ja.
Ich habe eine aktuelle Anekdote, anhand derer man was erzählen kann, was mir rückblickend wahnsinnig viel bedeutet. Ich habe einen sehr langen Post gemacht, vielleicht hast du ihn sogar gelesen, vor ein paar Wochen zur Einstellung der Printversion, sehr persönlich und wo ich auch noch auf andere Themen eingegangen bin, also Musik, Journalismus und Kulturkritik im Allgemeinen. Dazu bin ich in den Keller gegangen und habe in alten Archiven gewühlt und habe da noch ganz, ganz viel altes Zeug, sogar noch Leserbriefe irgendwie aus den 90ern und bin das so alles durchgegangen und habe auch gleichzeitig die Gelegenheit wahrgenommen, auszumisten und habe dann einen Leserbrief aufgemacht und da war ein Foto von einem Chilenen drin. Das war, glaube ich, aus dem Jahr 1996, dieser Leserbrief, und der hatte so 3-4 Hefte in der Hand und hat sich damit abfotografieren lassen und hat einen ganz kleinen Text geschrieben, wie viel ihm das bedeutet. Das heißt, man ist immer wieder konfrontiert worden damit, dass das Heft tatsächlich, obwohl es in Deutsch war, überall auf der Welt gelesen wurde und dass die Leute auf den absurdesten Wegen an dieses Heft gekommen sind. Und ja, dann halt trotzdem das, was daran universell war, also in den Plattenkritiken, den Charts oder auch im Comic, sich daran erfreuen konnten. Und ich bin dann auf Facebook und habe den Namen von diesem Chilenen gesucht, ob ich den zufällig finde, und habe ihn dann gefunden und habe ihn angeschrieben und habe ihm das Foto geschickt. Und er meldete sich dann und war total von den Socken und schrieb mir, dass er derjenige war, der in Chile die ganze Szene aufgebaut hat. Er hat in Chile die Love Parade gegründet und hatte da eine Love Parade mit 600.000 Teilnehmern und meinte, also unser Heft wäre das gewesen, was ihn auf die ganze Sache gebracht hat. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, rückblickend, wow, was man alles angestoßen hat.
Also ich kann das ja nur auch aus eigener Erfahrung sagen. Mein bester Freund hat mich zwar irgendwie auf die elektronische Musik so richtig aufmerksam gemacht, quasi hingestoßen, Platten zu kaufen und aufzulegen und so. Aber ich weiß halt auch, wie oft ich halt nicht aus war und gesagt habe, kannst du mir eine Groove mitbringen? Und die DJ-Charts, die ihr am Anfang quasi also aus Servicegründen gemacht habt und bis zum Ende durchgezogen, und das habe ich in einem alten Viva-Video gesehen, dass du meintest, das ist halt wichtig, natürlich nicht für Hinz und Kunz, aber für die Leute, die Platten kaufen. Mhm. Die nehmen sich halt diese DJ-Charts und gehen dementsprechend dann Platten anhören im Laden und eventuell kaufen das noch.
Und ich meine, das Besondere war ja auch immer, dass die Leute, über die wir geschrieben haben, auch die Leser von dem Magazin waren. Das heißt, die Probleme, die man vielleicht in anderen Medien oder in anderen Zeitschriften hat, dass es so eine große Distanz gibt zwischen denen, die Zeitschrift machen und denen, die in der Zeitschrift vorkommen, das gab es bei uns gar nicht. Also man konnte sich eigentlich mit jedem Künstler, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber eigentlich könnte man sich mit jedem der Musiker oder DJs bei Ihnen im Wohnzimmer treffen oder im Café um die Ecke, um ein Gespräch zu führen, was in anderen Genres vielleicht oder für andere Magazine nicht unbedingt möglich ist oder war.
Also würdet ihr sagen, dass ihr auch tatkräftig an der Entwicklung der Szene mitgearbeitet habt?
Ja, oder sich zumindest als Teil der Szene empfunden hat. Mhm. Und das ist was, was uns immer total wichtig war.
Das ist aber dann natürlich auch eine Gratwanderung, ne? Journalist zu bleiben und dennoch Teil einer Szene, einer Bewegung zu sein. Ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mir so oft anhören müssen, wenn irgendwie eine schlechte Plattenkritik über einen Musiker, mit dem ich bekannt bin oder so, abgedruckt worden ist, was ich da an der Brust einen Telefonanrufen bekommen habe oder Leuten, die mir die angebliche Freundschaft aufkündigen wollten oder so, weil sie meinten, man kann doch nicht kritisch über was berichten, wir sind doch alles Teil, wir sitzen doch alle im gleichen Boot, aber das ist, da habe ich eine andere Sicht auf, was Journalismus ist.
Ja, aber gut, dass du da halt so stark geblieben bist, also es gäbe bestimmt genug Kandidaten, die eingebrochen wären und dann wäre es halt nur so ein Bauchgepinsele gewesen, was eigentlich letztlich überhaupt gar keinen Informationswert mehr hat oder Mehrwert.
Aber tatsächlich ist das auch einer der Sachen, die ich finde, die heute zu kurz kommen, weil es gibt ja ganz viel Online-Journalismus, Blogs, die alle eine ganz tolle Arbeit machen, aber tatsächlich so Kritik oder sich ernsthaft mit Musik auseinanderzusetzen, das fällt auf jeden Fall, es kommt recht kurz.
Da hat man zum Glück noch das Deutschlandradio, sage ich mal so, und die machen das schon. Aber da wären wir beim Radio, wozu wir später auch noch kommen, auf jeden Fall. Nochmal mal zu dir, Thomas, weil du ja wirklich auch bunter Hund-mäßig, Hans Dampf in allen Gassen, auch wirklich eigentlich alle Felder bedient hat, die man so in der elektronischen Musikszene bedienen kann. Teil von Get Physical, Clubbetreiber, DJ. So, das ist doch sehr lebensausfüllend, wenn ich mir das so vorstelle.
Ja.
Das Leben.
Welches Leben?
War das?
Ist nur noch ein Funktionieren.
Ja, weil vieles davon ja tatsächlich in der Nacht stattfindet. Also das ist ja schon auch irgendwie eine Entscheidung zu sagen, ich mache mich jetzt auf ins Nachtbusiness oder war es keine Entscheidung? Ich habe mich damals wirklich explizit dagegen entschieden und meinen Tagesjob als Journalistin weitergemacht.
Ja, ich brauchte diesen Eskapismus auch in jungen Jahren und dann noch ziemlich lange. Und genauso habe ich jetzt die letzten Jahre wieder sehr bewusst entschieden, die Nacht zu verlassen. Das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch, weil ich ja noch auflege und jetzt sogar noch mal eine große Tour mache. Aber ich bin privat eigentlich gar nicht mehr nachts unterwegs. Zum Glück gibt es ja in Berlin viele Möglichkeiten,
tagsüber
zu gehen. Deshalb bin ich da in der besten Stadt der Welt irgendwie immer noch diesbezüglich, weil es diese Tagesalternativen betrifft. Ja, und ich bin jetzt in der nächsten großen Transformation, gerade in meinem Leben, wo ich vieles hinter mir lassen muss oder es bewusst tue und habe sogar eine neue Form des DJings gefunden.
Ich wollte gerade sagen, du suchst ja auch gerade nach einem neuen DJ-Namen, DJT, der mit der Nacht eher verbunden ist, mit dem hedonistischen Eskapismus hin zu Ecstatic Dance und einen neuen Namen.
Gibt dann eine neue Persona, ja.
Und zwar, wie heißt die?
Es gibt den Namen noch nicht. Ich hatte gehofft, dass er mir die letzten Monate zufliegt. Aber ja, ich habe da eine kleine Liste. Ich muss mich jetzt irgendwann mal entscheiden, weil ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich den DJT, den es jetzt 30 Jahre gab im Nachtleben, da nicht mit reinnehmen kann, dass sich das gegenseitig sozusagen so ein bisschen verwässert oder ausschließt. Mhm. Ja.
Wo seid ihr denn nachts unterwegs? Beziehungsweise, vielleicht muss man es dann umändern, wo geht ihr denn dann tagsüber aus, wenn ihr noch ausgeht?
Also ich, wenn ich noch in Clubs gehe, dann gehe ich in die Panorama-Bar oder in den Kater. Mhm. Oder im Sommer eben zu allem, was da tagsüber an
draußen
an Festivals stattfindet.
Aber wir reden schon wirklich auch immer so Sonntagnachmittag, oder?
Ja.
Heiko habe ich, glaube ich, auch schon mal nachts getroffen zu besonderen DJs, die du dir angucken wolltest.
Also für mich ist tatsächlich nicht so das Ausgehen im Vordergrund, sondern ich richte das danach, was für ein DJ ich hören möchte und gucke dann, wann der spielt. Und Wochenende war ich bei Uta und Sarah Farina im Ohm. Ich finde deren Veranstaltung immer total toll und auch das Ohm ist einer meiner Lieblingsclubs. Aber was das so tageszeitkompatible Ausgehen am Riff ist, natürlich das Berghain total super, weil man da wirklich dann auch Genau, um 15 oder um 19 oder um 22 ja. Uhr an einem Sonntag so Peak-Time-Sets erleben kann, ohne eine lange Aufwärmphase zu brauchen. Und weil ich halt in der glücklichen Situation bin, da auch einfach so reingehen zu können,
Ich habe heute Morgen noch.
Also empfinde ich das als starkes Privileg, dass sowas überhaupt möglich ist.
Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, mal wieder. Also dieser Laden bringt mich immer wieder zum Staunen und Nachdenken und Dinge in Kontexte zu setzen und miteinander zu vergleichen. Das ist ja unglaublich viel in den Medien über diesen Laden geschrieben worden. Irgendwie meiner Meinung nach haben die wenigsten es wirklich geschafft, die Magie zu erklären, wo die herkommt. Aber gerade dadurch, dass der Laden sich so konsequent entzogen hat, ihn so auszuloten und zu verstehen und einordnen zu können, wie alles, vieles oder das meiste andere so bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet werden kann, eingeordnet wird und dadurch seine auch letztlich dann seine Faszination verliert, hat es der Laden eben immer wieder geschafft, das zu bewahren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum er immer noch diese Stellung hat. Also man kann gar nicht genug betonen, wie schwierig das ist, einen Club über so lange Zeit auf so einem hohen Level zu halten. Eigentlich würde ich so weit gehen zu sagen, ich kenne keinen anderen Laden weltweit, der das über 5, 6, 7 Jahre konstant geschafft hat. Naja, es gibt das Omen vielleicht damals in Frankfurt, aber eben so lange, wie das jetzt mit den beiden, mit der aktuellen und der Venue davor, das Berghain Panorama Bar geschafft hat, kenne ich kein anderes Beispiel.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch so inzwischen so wie so eine Art Blueprint geworden. Also einmal Kater und das Berghain. Also es gibt halt diese zwei Clubarten. Modelle. Dunkel, Schwarz, Beton, Stahl und das andere ist Holz, Bude, Glitzer.
Ne? Konfetti.
Na genau. Ja. Na genau.
Kostümierung.
Ja, Kostümierung, das habe ich noch gesucht. Da ihr beide lange noch in der Szene unterwegs seid und auch Ende der 90er quasi schon erwachsen genug, nicht Ende der 90er, Ende der 80er sogar schon erwachsen genug wart, um richtig alles so einordnen zu können. Haben sich die Menschen bzw. Musikfans in den letzten 30 Jahren verändert, also auch die Bedürfnisse irgendwie verändert? Waren wir früher schneller zufriedenzustellen und wollen heute mehr?
Ich finde, also das ist so eine große Frage, da könnte man nochmal extra eine Stunde drüber unterhalten. Ich glaube eher, dass was die Musik selbst anbetrifft, für einen Großteil von Menschen, die eine geringere Bedeutung mittlerweile in ihrem Alltag hat, als es früher noch war. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass es in den letzten 25 bis 30 Jahren keine grundsätzlichen neuen Formen von Musik mehr gab. Also die meiste Musik, die auch heute aktuell ist oder was es da an neuen Ausformungen gibt, lässt sich eigentlich alles entweder auf Hip-Hop oder auf House und Techno zurückführen oder ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass man selbst, wenn man heranwächst, keine Möglichkeit mehr hat, sowas völlig Neues, was nur für die eigene Generation zu verstehen ist, existiert, dass andere Sachen einen wichtigeren Teil im Leben vielleicht einnehmen für viele Leute als Musik.
Wirklich ganz, ganz großes Thema. Da spielen so viele Faktoren rein. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema, welche Funktion Musikjournalismus oder Kulturjournalismus oder Kulturkritik eigentlich hat. Und was jetzt da wegfällt und warum das wegfällt. Also nur ein Aspekt, der mir spontan einfällt, durch Social Media und alle neuen Kanäle und Plattformen, über die man als Konsument auch oder auch als Medium Meinung verbreitet oder eine Reflexion eines Kulturereignisses. Und durch die ständige Verfügbarkeit von allem hat es zum Beispiel auch dazu geführt, dass das, was sowieso schon bekannt war und bekannt ist, immer wieder, also der Konsument möchte irgendwie das Foto posten, dass er jetzt, ich sage jetzt mal, bei Solomon war oder bei irgendwie Nina Kravitz und möchte dadurch auch besonders viele Likes bekommen oder der Blogger möchte das oder das Medium möchte Klicks haben. Und so wird das eh schon Bekannte noch weiter gefeatured und das weniger Bekannte kommt tendenziell noch kürzer dabei weg. Und das ist so ein Mechanismus, der sich eingeschlichen hat. Ne?
Ja. Ich finde das faszinierend, weil das ist so in meinem Kopf, aber vielleicht bin ich da so ein bisschen chauvinistisch unterwegs, das weiß ich nicht. Das Radio hat in meinem Leben, in deinem spielt es ja auch 10 Jahre lang eine wichtige Rolle und in meinem Leben spielt es schon immer auch eine wichtige Rolle. Das Radio, wenn es halt handgepickte Musik ist, da bekommt man halt eine Empfehlung für Musik, die vielleicht nicht so bekannt ist. Diese Form des Radios ist nicht mehr so beliebt, stirbt auch aus irgendwie und du hast dagegen so einen Streamingdienst, der dir deinen Mix der Woche zusammenstellt, der dann einfach im Hintergrund so rumlullert. Schwierig, würde ich sagen, oder? Also ist es nicht eigentlich doch eine schönere Variante, im Radio vom Mann oder von der Frau im Radio gesagt zu bekommen, hey, das ist eine tolle Platte, die solltet ihr euch mal anhören, als wenn im Streamingdienst einfach alles aneinandergereiht so vor sich hin plätschert, oder?
Ach, also ich finde, es gibt auch im Streaming oder mit Playlisten ganz wunderbare Möglichkeiten, Musik zu entdecken. Ich finde, für mich gibt es den Hauptunterschied zwischen eher passiven Musikkonsum und aktivem Hören. Mhm. Und ich meine, das, was auf Seiten wie Spotify die einzige Möglichkeit, wie so eine Seite wachsen kann, ist, indem der Anteil an passiver Musik zunimmt. Und da steht ja auch im Vordergrund eher Musik zum Beispiel, also nicht Musik und auch nicht eine Einordnung von Musik, sondern entweder, dass eine Musik eine Aktivität begleitet oder eine bestimmte Stimmung begleitet. Und eigentlich ist es dann egal, was man für Musik genau gehört, Hauptsache die Stimmung oder das passt halt zu der Situation. Aber ich finde, es gibt durch Streaming oder Podcasts oder andere Möglichkeiten des digitalen Vertriebs auch genügend tolle Möglichkeiten, Musik zu entdecken. Also da würde ich jetzt ein Medium nicht unbedingt mit dem anderen ausspielen.
Okay.
Naja, das, was du eben über das Radio gesagt hast, ne, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Es gilt ja genauso für den Printbereich oder auch für die Funktion des Plattenverkäufers im Laden. Das ist diese Funktion des Vermittlers, des Einsortierers und des Bewerters von demjenigen, der einteilt in subjektiv natürlich immer. Letztlich aber der Versuch ist, auch so objektiv wie möglich darzustellen, was ist gute, was ist schlechte Musik, was ist relevante, was ist nicht so relevante Musik. Und wenn das komplett wegfällt, dann gibt es eben nur noch Texte im Marketing-Jargon und
also ich meine, es ist ja auch schon faszinierend, wie viele PR-Firmen aus den Boden geschossen sind in den letzten 10, 15 Jahren. Ne?
Ja, und ne, ich meine, wir sitzen ja jetzt hier auch zusammen und unterhalten uns für eine Sendung, die von der Telekom finanziert
Absolut,
wird. Ne?
Ja.
Also das heißt, Electronic Beats und die Leute, die da arbeiten, die machen einen super Job und unter anderem ein Grund, warum sie einen guten Job machen, ist, weil sie angemessen oder zumindest deutlich mehr, als es bei einer Zeitschrift wie der Groove möglich war, auch vergütet werden. Und das ist aber nur möglich, weil sich diese Produkte wie dieser Podcast hier nicht selbst tragen müssen, sondern weil sie letztendlich dazu dienen, Produkte von der Firma, die sie in Auftrag geben, zu verkaufen. Und das ist wunderbar, dass es sowas gibt und Telekom ist da auch, weiß Gott, nicht die einzige Firma, die das macht, aber es ist natürlich eine andere Vorstellung von Journalismus als zum Beispiel der, wegen dem ich mal angefangen habe, Journalist zu werden.
Du warst ja, wie eben schon erwähnt, 10 Jahre beim Radio und zwar bei Fritz, der Jugendwelle vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, um das mal für die Nicht-Berliner und Brandenburger einzuordnen. Was hat dich denn am Radio so interessiert? Was war denn da das Besondere, dass du dachtest, das mache ich jetzt auch noch?
Also das Tollste war, dass ich zum einen gefragt worden bin, das zu machen und dass ich genau von dem Radiosender gefragt worden bin, der Nachfolger war von einem Radiosender, den ich selbst mit 15, 16 gehört habe und wo ich noch genau weiß, wie ich abends irgendwie, das Licht war schon aus, ich sollte schlafen. Und wo ich dann halt Sendungen gehört habe und Musik dadurch entdeckt habe, von deren Existenz ich nichts vorher wusste. Und das Verhältnis zwischen jemandem, also dem Radiomoderator und dem Hörer, ist ja auch ein sehr intimes, weil man praktisch direkt zu jemandem spricht und diese Möglichkeit dann selbst zu bekommen, sowas tun zu können. Und dabei, was die Auswahl betrifft, alle Freiheiten zu haben. Also das war ein wunderbares Gefühl.
Bleiben wir noch ganz kurz bei dir, Heiko. Weil du ja jetzt schon bei Beatport arbeitest, aber nicht nur. Du machst auch eine Gastprofessur an der New York University. Ist ja gleich um die Ecke, ne? Naja, wie kann ich mir das vorstellen?
Die Situation ist als Hologramm sehr luxuriös, dass ich nicht zu den Studenten und Studentinnen komme, sondern die zu mir. Und das ist ein Studiengang, der nennt sich Clive Davis Institute of Recorded Music. Das sind alles junge Musikerinnen, die in New York studieren und die im dritten Semester alle geschlossen nach Berlin kommen für ein Semester, um eine andere Art von Musikszene und Musikindustrie kennenzulernen, als sie in New York existiert. Und da bin ich einer von so einem Team an Unterrichtenden und ich mache meistens halt unterrichte ich da Musikgeschichte mit Schwerpunkt auf elektronischer Musik aus Deutschland auch und fange da so bei Stockhausen an und ende bei, weiß ich nicht, Holly Herndon.
Sehr schön.
Ja, bin ich auch. Ich möchte mich auch einschreiben, weil die New York University ist, glaube ich, eine der teuren Elite-Unis.
Naja. Und du müsstest trotzdem dafür erstmal nach New York.
Dammit. Wo wir schon bei jungen Musikerinnen sind, junge Produzenten, diese neue Generation, hat sich da so ein bisschen was verändert? Erreicht euch bei Get Physical inzwischen anderer Sound als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren?
Naja, klar. Der Sound ist ja im ständigen Wandel. Ich bin ja auch beim Label draußen, aber habe da auch noch eine große Nähe. War ja, nachdem ich als Mitbetreiber rausgegangen bin, war ich noch lange Jahre als externer A&R tätig und war nicht insgesamt, glaube ich, fast 10 Jahre lang A&R für die meisten der Maxi-Singles. Also wir hatten ja sogar 3 Labels. Wir hatten dann noch Kindisch als Schwesterlabel und Get Digital als digitales Sublabel. Die neuen Sounds werden immer schneller zu formeln, die dann in sich erstarren.
Und das hört sich fast ein bisschen negativ an, oder ist das jetzt wertfrei?
Das ist nicht ganz wertfrei, es gibt sehr viel generischen Sound gerade. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung so viel wie noch nie zuvor. Also im Clubmusikbereich. Und genau, da also befeuert sich ja auch wieder einiges irgendwie immer wieder gegenseitig, sodass das da, also auch ein langes Thema. Also ich bin gespannt, was es jetzt demnächst wieder an neuen Formeln dann geben wird und Renaissancen.
Naja, ich meine, dadurch, dass es so wirklich, wie ich auch gesagt hatte, so die ganz großen neuen Impulse oder völlige Richtungsweise oder dass Musik an einem völlig anderen Orten, stattfindet, dass sowas ausbleibt. Ich glaube, das führt halt gerade dazu, dass man sich als Musiker oder DJs dann auch schnell in bestimmte Nischen gibt. Und mich interessiert eigentlich am meisten immer die DJs oder die Musiker, die auch über verschiedene Genres hinweg Musik machen. Die gibt es aber auch
so
heute noch.
So Sarah Farina zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Der Eklektizismus.
Aber ich meine, die Mehrheit sind schon, glaube ich, eher Leute, die sich so in einem Genre bewegen und das auch ständig verfeinert wird. Aber meine Favoriten selbst sind eher Leute, die dann auch so über die Grenzen hinweg gucken.
Was würdet ihr denn sagen, du einfach mit deiner langjährigen DJ-Erfahrung und du als Beobachter, ein Freund der Szene, weil ja so viel Musik schnell und auch recht günstig zu haben ist, wenn man digital auflegt zum Beispiel. Ist es als junger DJ wichtig, sich so festzulegen, zu sagen, ich mache jetzt nur Beispiele, ich spiele jetzt nur Berghain-Techno-Sound, also halt wirklich sehr treibend, industriell, so ein bisschen martialisch stampfend und versuche dort so viel wie möglich reinzubringen und die Tracks ineinander so zu mischen, dass ein neuer Track entsteht? Oder ist es wichtig, wirklich weil Musik halt so inspirativ sein kann aus allen Richtungen, da auch das Ohr hin offen zu halten und auch die Käufe mitzunehmen von, sagen wir mal, einem House-Track, der 120 Beats hat und dann Gabba-Track, der weiß ich wo, bei 150 liegt. Also, oder ist das, also sollte man sich als DJ schon so ein bisschen fixieren oder in.
Es gibt verschiedene Ebenen der Relevanz oder des künstlerischen Ausdrucks in diesem Bereich. Also generell langfristig gesehen wird sich Qualität immer irgendwie durchsetzen.
Ah, das glaube ich nicht unbedingt.
Also in den allermeisten Fällen zumindest setzt sich Genie durch. Also das wird erkannt, glaube ich. Es ist also kurzfristig gesehen erstmal eine gute Strategie, sich festzulegen. und möglicherweise auch zu kopieren. Also das zu spielen, was eh schon gut läuft. Und wenn man das dann gut verpackt und gut vermarktet, dann kann man so bis zu einem gewissen Punkt kommen, relativ schnell auch, wenn man da clever ist. Und was bleibt, sind aber die Leute, die den eigenen Ausdruck, persönlichen Ausdruck ihres künstlerischen Schaffens finden und dem auch treu bleiben. Und deshalb würde ich das immer jedem jungen Künstler raten, finde deinen eigenen Ausdruck und schau nicht zu viel nach links und rechts und versuch nicht, deine Vorbilder zu kopieren.
Und ich glaube, genauso wie es zum Beispiel für eine Schriftstellerin erstmal wichtig ist, dass sie wahnsinnig viel gelesen haben muss, ist es auch für einen DJ jetzt für mich erstmal wichtiger, dass man einfach sehr, sehr viel hört, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist da draußen alles für Musik und was gibt es, und vielleicht auch Expertin und Experte zu werden in einer bestimmten Art Musik. Ob man dann diese gleiche Musik auch auflegt, finde ich gar nicht so wichtig, aber dass man einfach ein Gespür dafür zu bekommt, trete ich jetzt bewusst in irgendwelche Fußstapfen, wiederhole ich Geschichte oder versuche ich eher an bestimmte Sachen anzuknüpfen oder was Eigenes zu machen?
Du hast schon recht, Heiko, also Qualität setzt sich nicht immer kommerziell durch.
Weil ich muss zum Beispiel
aber sie wird erkannt. Ja. Und sie wird dann eben von Musikjournalisten erkannt.
Aber da die ja eh aussterben, ist es dann auch hinfällig. Genau. Ne? Also.
Bei meinen Studentinnen, ich meine, die sind alle 19, 20, da gibt es Leute dabei, die so wahnsinnig tolle Musik machen und wo ich denke, dass die schon eigene Stimmen haben und wo ich dann aber auch sehe, wie schwer die es haben, überhaupt gehört zu werden, obwohl die wahrscheinlich an sich schon auch schon ziemlich privilegiert sind.
Ja.
Aus eurer Sicht, vielleicht auch die letzte Frage, weil es die Groove als Printmagazin nicht mehr gibt, außer sie online anzugucken, was gibt es noch für ein tolles Medium in diesem Bereich, wo wir weiter mit gutem Musikjournalismus versorgt werden, gute Geschichten und Trends entdecken können?
Also die Groove gibt es ja weiterhin in digitaler Form, ne? Und insofern kann man da auch ruhig nachgucken. Eine Zeitschrift, oder zwei Zeitschriften, die eine völlig andere Funktion erfüllen und die mehr so kleinere Zeitschriften, englischsprachig und Fanzines sind, die ich aber sehr mag und wo ich total toll und mutig finde, dass überhaupt Leute Printmagazine rausbringen, ist zum einen ein New Yorker Magazin, das heißt Record, was so in Buchformat Interviews mit DJs führt, die sehr intensiv sind. Das sind mehr so Art-Home-Stories. Mhm. Da gibt es jetzt gerade, ich glaube, die vierte oder fünfte Ausgabe ist rausgekommen. Die finde ich ganz toll. Und dann gibt es aus Berlin von einer Ukrainerin produziert ein Magazin, das heißt Borsch. Da ist jetzt, glaube ich, auch die dritte oder vierte Ausgabe erschienen. Die ist gerade in Zusammenarbeit mit Jeff Mills entstanden. Mhm. Und wenn ich mir diese Zeitschriften angucke, dann bin ich einfach froh, dass es sowas heute noch gibt.
Hast du das Gefühl, dass das, weil das war ja meine Hoffnung, dass wirklich hochwertige Blogs und auch da ein großes Spektrum an Blogs ein bisschen den Wegfall der Magazine auffangen kann? Ich habe aber jetzt kürzlich nicht so das Gefühl, dass das wirklich stattfindet. Ich meine, es gibt ja so Erfolgsstories wie zum Beispiel Bicep, die am Anfang maßgeblich über ihren Blog bekannt geworden sind, jetzt natürlich auch tolle DJs und Produzenten geworden sind. Ich glaube, die spielen in zwei Tagen in Berlin. Genau, aber ich hätte gedacht, dass es da mehr Blogs aufkommen, die dann auch hochwertige redaktionelle Inhalte haben. Aber ist nicht so ganz so passiert, ne?
Ja, ich glaube halt, was schwierig ist, ich glaube, bestimmte Formate oder Textformate, die fallen einfach weg, weil die nicht mehr abzubilden sind. Zum Beispiel anstatt von einer Plattenkritik, die erstmal geschrieben und gehört und wo ein paar Stunden rein investiert werden muss, wenn man genauso viel Klicks oder noch mehr bekommt, indem man einfach den Track postet, dann ist das total schwierig, außer jetzt mit Leidenschaft und Selbstausbeutung sowas zu machen oder auch längere Reportagen. Das ist halt einfach schwierig. Und ich glaube, was auch schwierig ist, ist, man hat sowieso schon eine Nische, und wenn man die finden kann als Print- oder Online-Magazin, dann funktioniert das vielleicht in englischer Sprache, weil du potenziell ein viel größeres Publikum erreichst. Mhm. Aber ich glaube jetzt in einer Sprache wie zum Beispiel Deutsch, auch wenn es eine sehr große Anzahl an Menschen gibt, die Deutsch sprechen, ich glaube, das fällt weg, und ich glaube, dadurch wird es auch einen Verlust geben, weil über bestimmte Sachen nicht mehr berichtet wird, aber weil auch in einer bestimmten Sprache, dass es gar keine Worte mehr dafür dann gibt. Und das sehe ich schon kritisch. Mhm.
Eine Frage, die man halt stellen kann in diesem sehr globalen Zusammenhang und diesem sehr allgemeinen Zusammenhang bezüglich Kulturkritik, die habe ich auch in meinem Post über die Groove-Einstellungen habe ich dir auch gestellt. Was passiert mit Kunst und Kultur, wenn es niemanden mehr gibt, der kritisch darüber berichtet oder der es einsortiert, was ist mit der Funktion von Kunst? Ne? Wenn also alles nur noch im Beweihräucherungs- und Vetternwirtschaftsstil geschrieben ist, das ist eine Frage, deren Antwort wir uns dann beim nächsten Interview widmen können.
Ja. Also es gibt ja zum Beispiel seit Jahren im deutschen Sprachgebrauch die Redewendung, ich feiere das, und ich glaube nicht ohne Grund, und es gibt aber kein Pendant für ich sehe das eher kritisch oder ich analysiere das.
Gut, dann danke ich euch sehr für eure Zeit.
Ja, danke dir, Gesine.
Und vielen Dank für die Groove als Printausgabe.
Danke und auch danke an alle Leserinnen und Leser, die das über kurze oder lange Zeit auch mit unterstützt haben.
Und an all die Hunderte, die irgendwann mal was dazu beigetragen haben.
Mhm. Ja, auch du, Gesine.
Das waren also Heiko Hoffmann und Thomas Koch alias DJ T im Telekom Electronic Beats Podcast. Was soll ich euch sagen? Danke. Ja, ich danke euch auch im Namen von Jakob Töne und unserem gesamten Team, die wir diesen Podcast machen. Denn 2018 sind wir gestartet, das Jahr ist zu Ende. Also wirklich mal Zeit, danke zu sagen, dass ihr Hörerinnen und Hörer so fleißig dabei seid. Wenn ihr Tipps, Kritiken oder Sonstiges habt, ihr wisst, ihr könnt Rezensionen hinterlassen, bei Apple Music zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Dankeschön. Und ein Auf Wiederhören, denn in 2019 beginnt die dritte Staffel. Wir haben schon ein paar neue Künstler für euch am Start. Ich sage aber noch nicht welche, weil ihr sollt ja gefälligst wieder reinhören. Solange wir uns nicht hören, sehen wir uns aber im Club. Tschüss. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.